Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Die ernüchternde Rückkehr von Rekordschütze Wayne Rooney an seine alte Wirkungsstätte, die Dominanz der beiden Clubs aus Manchester an der Tabellenspitze, die Probleme von Titelverteidiger Chelsea und die von Arsenal beendete Superserie der Blues sowie die Wut eines Fans auf Liverpools Defensive und damit auch auf Jürgen Klopp, die sorgten am 5. Spieltag der Premier League für Schlagzeilen. Und wir blicken jetzt zurück hier auf meinsportradio.de zusammen mit unserem Kollegen von 90 Plus, mit Chris McCarthy, und wir verteilen auch wieder die 90 Plus Awards. Hallo Chris.
Hallo.
Lass uns doch einfach mal gleich da einsteigen, wo ich mit aufgehört habe bei der Aufzählung, nämlich bei Liverpool gegen Burnley. 1:1 haben die beiden Mannschaften gespielt. Liverpool eigentlich offensiv relativ stark, 35 Torschüsse abgegeben, aber nur aus 7 wirklich Chancen kreiert und eigentlich nur eine genutzt durch Salah in der 30. Minute zum 1:1, nachdem man vorher ja schon ein Gegentor wieder kassiert hat. Wie hast du das Spiel der Liverpooler gesehen?
Ja, also das Stichwort dieses Spiels war, wie auch in den 90 Plus Awards von uns beschrieben, für mich die Ineffizienz von Liverpool. Wie man schon oft von Liverpool gesehen hat, mussten sie einem Tor hinterherrennen oder beziehungsweise einem Unentschieden hinterherrennen, das zu einem Sieg werden sollte. Und ja, rannte wütend an, aber ohne große Struktur und ohne dabei die ganz zwingenden Chancen zu erspielen. Und klar, Liverpool hatte auf jeden Fall das absolute Chancenplus und hatte auch den Ballbesitz dominiert und jegliche Kategorie dominiert. Aber letztendlich, wie du bereits angesprochen hattest, waren da recht wenig zwingende Torchancen dabei. Und ja, so muss man leider sagen, dass Liverpool da einen Tick zu wenig gemacht hat, um letztendlich 3 Punkte einzufahren.
Und du hattest die Defensivprobleme schon angesprochen, die sich ja auch wie so ein roter Faden nicht nur durch die Saison bisher ziehen, sondern eigentlich auch schon durch die letzten Jahre, die immer wieder angemahnt werden. Und sie wurden auch angemahnt jetzt, aktuell nach dem Spiel gegen Burnley, durch einen Fan bei den Kollegen von BBC 5. Der hat dann mit seinem Unmut über Jürgen Klopp und dessen Defensiv- oder vermeintlichen Defensivfehler mal richtig Ausdruck verliehen, und der hat Folgendes gesagt. Wir hören da mal in einen kleinen Auszug rein.
I can't understand one thing. I want all them Liverpool fans that are listening out there on this radio show. Why don't you tell them to ring up the show and say why Jürgen Klopp should deserve to stay there, because we've got one of the biggest circuses at Anfield at this moment at a Liverpool Football Club, and the biggest clown of lot is Jurgen Klopp. You know why? He's got a worse record than Brendan Rodgers. Now let's start to call him Brendan Klopp.
Also, der hat jetzt mal richtig losgelegt. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Er hat gesagt, wir haben Zirkus gerade in Liverpool und der Clown des Kopf ist Jürgen Klopp. Also, der hat mal richtig zugelegt und dann auch noch gesagt, er vergleicht ihn schon mit Brendan Rodgers, der ja auch sehr unerfolgreich war bei Liverpool, und nennt Jürgen Klopp jetzt eigentlich nur noch Brendan Klopp. Was er ihm vor allen Dingen vorwirft, das kam jetzt in diesem Rant nicht raus: Defensivschwäche, kein vernünftiger Torwart, kein vernünftiges Zusammenspiel in der Abwehr, und das sah man auch am Wochenende wieder.
Ja, absolut. Also es wäre wahrscheinlich etwas zu kontrovers zu sagen, dass Liverpool gegen Ende Glück hatte, aber trotz dieser 35-5 Torschüsse, Burnley hatte am Ende richtig starke Gelegenheiten, noch das 2-1 zu machen, und das ist natürlich aufgrund der schwachen Innenverteidigung von dem FC Liverpool, denn Klavan und Matip zusammen, das war erschreckend schlecht, muss man wirklich sagen. Also Abstimmungsprobleme, Stellungsfehler. Man merkt auch, dass die beiden kein Selbstbewusstsein haben. Gerade Klavan, der sich nicht traut, in Zweikämpfe zu gehen, der ja einfach etwas unsicher wirkte und zögerlich wirkte. Und also der, okay, die Wutrede ist etwas aus der Emotion geboren, aber es sind auf jeden Fall treffende Punkte dabei, meines Erachtens.
Warum sollte Jürgen Klopp denn noch weiter das Vertrauen der Vereinsführung genießen? Das war ja auch eine Frage, die Frank jetzt aufgeworfen hat in diesem BBC-Rant.
Also ich muss zunächst sagen, ich finde, dass immer zu früh der Trainer in Frage gestellt wird. Also man merkt schon, dass etwas Kontinuität sicherlich hilft in der Fußballwelt. Allerdings muss ich irgendwo auch zustimmen, man merkt unter Klopp jetzt nicht die ganz großen Fortschritte. Also die Probleme, die man unter Rodgers hatte, sind immer noch dieselben. Klopp hat es jetzt verpasst, in mehreren Transferfenster die Innenverteidigerposition adäquat zu adressieren. Es fehlt an Struktur im Mittelfeld. Ich denke mal, das sollte nächste Saison behoben werden, wenn Keita kommt. Aber insgesamt fehlt mir da viel zu viel Struktur. Es ist ein schwaches Aufbauspiel und es erinnert doch sehr an Kick and Rush. Man verlässt sich einfach auf seine 3 schnellen Stürmer da vorne. Und wie vor ein paar Jahren schon, als man mit Suarez kurz auf den Meistertitel blickte, da hat man sich dann einfach auf diese Offensive verlassen und die Defensive komplett vernachlässigt. Und Eigentlich sollte man sowohl Klopp als auch die Vereinsführung die Schlüsse daraus gezogen haben, dass das in der Regel nicht sonderlich gut geht.
Nach außen hin verkauft Klopp das Ganze natürlich, sagt, man muss mal auf unsere Dominanz gucken. Wir waren dominant, wir haben uns eben nur nicht belohnt. Das ist jetzt natürlich die nach außen getragene Ansichtsweise. Nach innen wird er wahrscheinlich doch ein bisschen anders reagieren.
Ja, das denke ich auch, weil, wie am Anfang bereits angesprochen, die Effizienz hat da auf jeden Fall gefehlt und vor allem ein Mann hat gefehlt nach seiner Sperre natürlich, und zwar Sadio Mané. Man hat nämlich ja seine genialen Momente, auch seine Effizienz vor dem Tor, dass er genau weiß, wann er jetzt abspielen muss, wann er jetzt den Abschluss sucht, das hat zweifelsohne gefehlt. Und durch sein Mitwirken ist Liverpool nochmal um einige Prozent stärker. Und das war für mich ein ganz großer Faktor, warum man dann noch nicht noch den Siegtreffer erzielen konnte.
Also dann wollen wir mal gucken, inwieweit das sich vielleicht dann auch in den nächsten Spielen dann ändern wird, was Jürgen Klopp dann an seiner Abwehr und an seiner Defensive dann noch macht. Bei zwei anderen Mannschaften, da stand am Wochenende auf jeden Fall die Defensive, Chelsea und Arsenal. Die haben sich mit 0:0 an der Stamford Bridge getrennt und da gab es dann eben auch noch ein paar Bestmarken, die gefallen sind. Denn Antonio Conte zum ersten Mal in einem Heimspiel als Chelsea-Trainer ohne ein Heimtor geblieben und Arsenal konnte das erste Mal wieder einen Punkt von der Stamford Bridge mitnehmen nach 6 Jahren, wo das nicht der Fall war. 0:0 am Ende, auch dadurch bedingt, dass bei Chelsea mal wieder die Disziplin flöten ging.
Ja, wobei man auch sagen muss, dass diese rote Karte von Luis ja die in den letzten Minuten war. Bis dahin war für mich die Disziplin vom FC Arsenal eher im Fokus, weil die Gunners sind erstmals seit langer Zeit gegen einen Top-Gegner diszipliniert und strukturiert aufgetreten. Also das, was man jetzt beispielsweise zuletzt gegen den FC Liverpool stark vermisste. Und ja, ich war sehr überrascht. Ich meine, es ist zwar schade, dass man als Anhänger vom FC Arsenal mal loben muss, dass man mal unentschieden spielt oder die Null hält, aber es war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Und diese Struktur ist etwas, was ganz wichtig ist, dass man das mal erkennt, dass Wenger diese Struktur und diese Taktik auch seiner Mannschaft einflößen kann.
Zwei Trainer, die natürlich auch im Fokus stehen, Conte und Wenger, genauso wie Klopp. Jetzt hat da aktuell keiner neu wieder gefordert, dass die beiden gehen müssen, aber die beiden stehen schon sehr unter Beobachtung.
Ja, wobei man auch sagen muss, bei Conte hat das nicht wirklich sportliche Gründe. Also seinen Geniestreich letzte Saison auf die Dreierkette zu wechseln, da hat man schon erkannt, was für ein Trainer Conte ist. Und die Probleme bei Chelsea sind eher hinter den Kulissen, dass man eine unterschiedliche Auffassung hinsichtlich der Transferpolitik hat. Deswegen gibt es da ein bisschen Ungereimtheiten. Deswegen könnte auch die Leine letztendlich kürzer sein, falls es mal schlecht läuft. Aber rein sportlich steht Conte meines Erachtens gar nicht in der Kritik. Wenger dagegen, klar, da können wir jetzt ein paar Stunden drüber reden, welche Fehler er gemacht hat, welche er Fehler noch immer macht, sei es auf dem Transfermarkt, sei es bei der Aufstellung, sei es bei taktischen Vorgaben. Fakt ist aber, Arsenal wird Wenger auf keinen Fall während einer Saison entlassen und daran sollten sich die Fans gewöhnen und daran müssen sich die Fans auch gewöhnen. Und daher sollte man auch recht positiv gestimmt nach diesem Spiel gegen Chelsea sein und einfach hoffen, dass dass die Entwicklung weiterhin in die richtige Richtung geht. Denn letzte Saison, als man dann sein System ebenfalls auf die Dreierkette wechselte, sah es ja recht gut aus. Und muss man mal hoffen, dass jetzt so langsam wieder der Funke übergreift.
Lass uns nochmal auf diesen Platzverweis von David Luiz eingehen. Also es war ein Foul an Sead Kolasinac. Konter hat selber gesagt, Luiz wurde vorher aber auch mehrfach selber nicht gefoult, aber doch immer geschubst gehalten. Also das war letztlich nur eine Folge. Da hätte der Schiedsrichter viel früher auch dieses Duell unterbinden müssen. Aber was auffällt, der dritte Feldverweis in der Premier League, der fünfte im achten Pflichtspiel für die Blues, das ist schon etwas, was auf jeden Fall verbesserungswürdig ist, das fand auch Conte.
A strange situation. But in all the situation we have to try to improve in tactical situation, physical situation also. We have to try to improve in this situation and also we hope to be more lucky in the future.
Also hat sich da so ein bisschen rauslaviert aus der Frage auf der Pressekonferenz, aber was eben auch auffällt, die Häufung dieser Platzverweise, wenn man das mit der letzten Saison verglich, da ist keiner runtergeflogen bei Chelsea.
Ja, ist schon interessant zu sehen. Also natürlich ist da auch immer ein Stück weit Zufall dabei. Wenn man jetzt zum Beispiel den Platzverweis von Gary Cahill am ersten Spieltag anschaut, das ist einfach Übereifer. Der hat da nicht versucht, den Gegner zu verletzen. Das war wahrscheinlich ein Stück weit fahrlässig. Aber so Sachen passieren einfach in einem Kontaktsport wie Fußball. Also da würde ich jetzt keinen Trend reinlesen. Und Disziplin dagegen ist natürlich schon der Platz der Weißen Fabregas am ersten Spieltag. Das war dumm, das war ein bisschen provokant, wie er auch auf den Schiedsrichter reagierte und quasi um die gelb-rote Karte bettelte. Auch David Luiz, ja, undiszipliniert auf jeden Fall, weil es war einfach Selbstüberschätzung. Er geht ins Dribbling gegen einen Mann wie Alexis Sanchez, der um Längen schneller ist als er selbst, verzettelt sich dann ein bisschen, bekommt dann Panik, kriegt dann einen weiteren Gegenspieler vor sich und ja, fährt dann die Sohle aus, weil er nicht den Ball verlieren will. Also auch eine dumme Situation, vermeidbare Situation, aber böse Absicht will ich ihm da jetzt auch nicht unterstellen.
Ja, also dann gucken wir mal, ob dir in den nächsten Spielen dann weitere Chelsea-Spieler vom Platz fliegen oder konnte da dann auch ein bisschen mäßigend auch drauf einwirken kann. Schauen wir mal auf das nächste 0-0, beziehungsweise das lassen wir einfach mal so stehen. West Brom und West Ham ebenfalls 0-0, Tottenham und Swansea auch 0-0 bei Tottenham. Ist das schon wieder der Heimfluch in Wembley, nachdem man den ja eigentlich abgelegt hatte gegen Dortmund?
Also ich wiederhole mich da ungern, aber der Wembley-Fluch lebt. Ja. Das hat man jetzt wieder gegen Swansea gesehen. Also totale Dominanz, 75% Ballbesitz, 28-4 Torschüsse. Ähnlich wie bei Liverpool waren da jetzt nicht die ganz großen Chancen dabei. Trotzdem hätte man natürlich den Sieg verdient gehabt. Man hat auch mindestens 1-2 Elfmeter nicht anerkannt bekommen. Also da ist schon, ich würde jetzt wirklich sagen, da ist wirklich was in den Köpfen bei den Spielern. Das ist auch eine psychologische Sache, du weißt. An der White Hart Lane waren wir unschlagbar, da hat man die Saison ohne Niederlage beendet. Jetzt hat man einfach nicht mehr dieses Sicherheitsgefühl in der Hinterhand und so langsam wächst dann auch die Unsicherheit bezüglich dieser Spielstätte. Also ich würde es jedenfalls nicht abschreiben, dass das etwas mit diesem Wembley-Fluch zu tun hat.
Also auf jeden Fall wieder ein 0-0 für Tottenham gegen Swansea. Tore gefallen sind dagegen in Manchester. Manchester United gegen Everton. Rückkehr von Wayne Rooney an die alte Wirkungsstätte zu dem Club, wo er 253 Pflichtspieltreffer erzielt hat und damit eine Clublegende ist, nämlich der beste Torschütze. Aber jetzt ist er wieder bei Everton und das Gastspiel bei seinem Ex-Club verlief aus seiner Sicht alles andere als gut. Manu setzt sich mit 4-0 glatt durch, ging relativ früh schon los, vierte Minute Direktabnahme von Valencia, ein wirklich wunderschönes Tor und danach Manchester United auch unheimlich dominant, aber wo blieb denn das zweite Tor so lange?
Ja, das Ergebnis liest sich natürlich krasser, als der Spielverlauf eigentlich war, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal diese Saison bei Man United. Everton hat das gar nicht schlecht gespielt nach dem Tor. Natürlich war jetzt ein Sonntagsschuss und United hat die ersten Minuten auch stark begonnen. Aber umso länger das Spiel ging, umso mehr fand Everton in die Partie und letztendlich war meines Erachtens vor allem ausschlaggebend, dass Man United den wohl momentan besten Torhüter Englands in den Reihen hat. De Gea hat ein paar Top-Chancen vereitelt und war der absolute Rückhalt der Mannschaft und diese Geduld, die Man United diese Saison auszeichnet, wurde auch diesmal wieder belohnt. Man blieb ruhig, man hat nicht um jeden Preis auf das zweite Tor gedrängt, hat abgewartet, wusste, dass man hinten relativ sicher steht und wurde dann ja die letzten 10 Minuten belohnt und dann ging es natürlich Schlag auf Schlag, wie schon einige Male in dieser Saison.
Lassen wir José Mourinho nochmal zusammenfassen, wie er das Spiel gesehen hat.
Ultra dominant against a team that played with 5, with 4 and was difficult to play against. I think we played phenomenal in the first half an hour, 35 minutes. Then they improve, then they had a little bit more initiative, they bring a few more bodies into attacking areas, and they create us a couple of problems. But then I think Kander was important, he gave us the stability that we were losing a little bit. And then it was only possible, in my view, 1-0 or 2-0. I never thought in the last 15, 20 minutes that could be 1-1. I always thought 1-0 or 2-0. The 2-0 come, and after that, the third and the fourth goal are just a consequence of a team that was sad and another team that was happy.
Ja, die Happiness hat sich dann letztlich durchgesetzt bei José Mourinho und bei Manchester United. Also die haben gewonnen, aber für José Mourinho ist das an einem Sonntag ja eigentlich keine so besonders neue Erfahrung.
Ja, ich habe es in den Awards zum Spieltag bereits angeschnitten. José Mourinho hat unglaublicherweise in 105 Sonntagsspielen im eigenen Stadion noch nie verloren. Also 81 Siege, 24 Unentschieden, das ist schon eine beachtliche Quote und vielleicht war Mourinho auch in der Pressekonferenz danach deswegen so ruhig, weil zwischenzeitlich ist ihm, glaube ich, schon das Herz ein paar Mal in die Hose gerutscht.
Das kann durchaus sein, denn auch Everton hatte durchaus Chancen. Aber woran liegt das, dass Everton in dieser Saison einfach so, ja, nicht aus den Startlöchern kommt? Die haben so viel investiert in der Transferphase im Sommer und jetzt haben sie 4 Punkte aus 5 Spielen auf der Habenseite.
Ja, also das ist auf jeden Fall überraschend. Wie du gesagt hast, diese Investitionen. Dieses Jahr hatte man in Everton anscheinend Großes vor, wollte wahrscheinlich in die Top 5 reinstoßen, auch wenn das natürlich eine sehr große, eine schwere Aufgabe ist. Wenn man so viele neue Spieler holt, dauert es natürlich auch eine gewisse Zeit, bis man so eine Homogenität in der Mannschaft entwickelt, bis alle Spieler gut miteinander klarkommen, bis jeder wirklich sich an das neue Umfeld gewöhnt hat. Das ist gar keine Frage. Aber für mich ist ausschlaggebend vor allem, man muss sich mal bitte das Auftaktprogramm von Everton anschauen. Okay, erstes Spiel gegen Stoke daheim, wurde 1-0 gewonnen. Und dann kommt's. Manchester City auswärts, Chelsea auswärts, Tottenham zu Hause, Manchester United auswärts. Also das ist schon ein Programm, das ich sehen lassen kann. Und wenn man da mal sieht, dass bei Man City sogar ein Punkt geholt wurde und man sich bei Chelsea auswärts gar nicht so schlecht anstellte, dann ist das doch, denke ich, auch irgendwo zu verschmerzen, weil, wie gesagt, wenn man gegen diese 4 Mannschaften, gerade Tottenham ist momentan auswärts fast unschlagbar und Man United natürlich Tabellenführer, also da kann das natürlich passieren, dass man nach diesen 4 Spielen leer dasteht oder beziehungsweise ohne dasteht, und jetzt muss man einfach schauen, dass das Selbstbewusstsein durch diese Spiele nicht zu sehr gelitten hat und man wieder ja einen Rhythmus entwickeln kann, und dann sollte man auch guter Dinge sein, dass diese Brocken endlich vom Spielplan gestrichen wurden.
Auf jeden Fall, um zu euren Awards nochmal zu kommen, zu den 90-plus-Awards, der Sonntagskind-Award, der geht an Jose Mourinho, und für Everton habt ihr auch einen verteilt.
Genau, wie ich es gerade angesprochen habe, kann es jetzt endlich losgehen, Award. Also. Weil, ja, wie bereits angesprochen, ich denke, in Everton hofft man jetzt einfach, dass die Kaliber kommen, mit denen man sich wirklich jetzt messen kann und messen möchte. Und dann sollte hoffentlich mit etwas Erfolg und Selbstbewusstsein die Saison so richtig losgehen.
Aber du hattest eben gesagt, manchmal braucht das eben auch, wenn man eine Mannschaft neu quasi zusammenkauft, ein bisschen Anlaufzeit. Bei Manchester City hat das auch fast ja eine Saison gebraucht. Das scheint zumindest momentan so, wenn man sich den absolut starken Lauf von City in dieser Saison anguckt. Die sind ohne Niederlage bisher, 4 Siege, ein Unentschieden, haben jetzt Watford am Wochenende auch mit 6-0 abgefiedelt. Und Pep Guardiola, der hat auch mal erklärt auf seiner Pressekonferenz, was denn so der kleine Unterschied ist zum letzten Jahr.
Now I think we're more stable. We know each other better. They know me better. I know them better. We know the stuff better. And of course there are many, many, many things that now we are able to do. We did it last season. We started to do it last season. It's just you put the pieces, the right pieces for the new players, they come to help us to be better. But many, many things we tried to do last season against the high pressing, against build-up, it's the same. It's the fundamentals is the same, but of course the difference, we have a good talent, a good place, a good spirit.
Eine gute Spirit, also ein bisschen Deutsch ist er immer noch dabei, der gute Pep Guardiola, das hat er noch nicht ganz abgelegt, aber 250 Millionen hat man ja auch in diesem Jahr wieder auf den Transfertisch gelegt, also, aber es klickt jetzt langsam.
Ja, ist auf jeden Fall. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass man auch letztes Jahr in der Offensive nicht wirklich die Probleme hatte. Die Offensive hat sich anscheinend noch mal einen Tick weiterentwickelt, ist noch unberechenbarer geworden. Gerade Kevin De Bruyne ist jetzt sicherlich ein Kandidat für die Weltklasse, wenn man über solche Spieler redet. Und auf dem Papier hat man, wie du gesagt hast, bereits im Sommer natürlich diese Problemzonen der Vorsaison adressiert, denn die Probleme waren immer hinten in der Mannschaft, nicht vorne. Jetzt hat man die Außenverteidiger, die man wollte. Man hat einen besseren Torhüter. Aber ich finde es noch zu früh zu sagen, dass bei Man City jetzt alles ineinander greift. Denn wenn man mal kurz ein Jahr zurückblättert, auch letzte Saison begann Man City bärenstark. Man gewann letztes Jahr alle ersten 6 Spiele, darunter auch gegen Man United. Und ja, jeder hat schon Man City die Meisterschaftstrophäe überreichen wollen. Und dann baute man allmählich ab. Also man muss erstmal abwarten, wie sich diese Außenverteidiger so reinfinden in die Mannschaft und ob das auch auf lange Sicht gut geht. Auch wenn man mal in Betracht zieht, dass natürlich Verletzungen und Sperren dazukommen werden. Man City sieht auf jeden Fall stark verbessert aus, ist für mich auch absoluter Meisterschaftskandidat, aber ich würde trotzdem noch erstmal abwarten, bevor ich Ihnen jetzt schon den Titel überreiche.
Das wollen wir natürlich noch nicht nach 5 Spieltagen, da sind wir natürlich vorsichtig. Aber was auffällt ist, dass aus diesen Einzelspielern mehr und mehr eine Mannschaft geworden ist. Das fiel ja bei City früher auch negativ durchaus mal auf, dass nicht gerade in Gruppen gejubelt wurde, sondern dass doch dann einer ein bisschen alleine jubelte und die anderen vielleicht sich nicht immer ganz so mitfreuten. Mittlerweile sieht das ein bisschen kollektiver aus, und wenn man dann noch dazu nimmt, dass Aguero, der ja einen Dreierpack am Wochenende hingelegt hat, sogar Sterling die Chance zum Elfmeter überlässt und nicht selber das macht, ist das eine neue Qualität? Oder interpretiere ich da zu viel rein?
Nein, also das würde ich auf jeden Fall so stehen lassen. Das hat Guardiola geschafft. Da sind sehr viele Individuen dabei, die ja auch auf dem Platz gerne selbst die Highlights für sich beanspruchen. Und dieses Jahr ist da mehr ein Team auf dem Platz. Da gönnt jeder dem anderen den Erfolg. Und wie du bereits erwähnt hast, diese Szene mit dem Elfmeter war natürlich bezeichnend dafür. Aber auch letzte Woche fand ich noch interessanter. Gabriel Jesus, letzten Winter gekommen, stiehlt einfach einem Weltklasse-Mann wie Kun Aguero die Show. Aguero als Weltklasse-Stürmer muss auf der Bank Platz nehmen für einen 20-Jährigen, der erstmals in der Liga ist. Und die sind jetzt beide Konkurrenten. Ab und zu spielen sie auch zusammen, keine Frage. Aber letzte Woche war auch bezeichnend, fand ich, dass Aguero einfach alleine vor dem Tor, und wir wissen alle, dass Aguero alleine vor dem Tor zu 99% den Ball auch versenkt, spielt er einfach auf den besser positionierten Gabriel Jesus, der einfach ins leere Tor einschieben muss. Und das ist genauso wie diese Sache mit dem Elfmeter mit Sterling. Da siehst du einfach, da ist ein Teamgeist dahinter, da ist der Erfolg einfach im Vordergrund, und das könnte letztendlich auch ein entscheidender Faktor im Meisterschaftsrennen sein.
Und was man bei Aguero auch noch im Hinterkopf haben muss, der ist nur noch 3 Tore vom Vereinsrekord bei City entfernt, hat jetzt selber 175 Tore auf dem Konto, und der Vereinsrekord steht momentan bei 177 Toren. Eric Brook hat den zwischen 1928 und 1940 aufgestellt. Da hat er, wie gesagt, 177 Mal für City getroffen, 3 Tore jetzt, damit Aguero alleine diesen Rekord hätte. Und hätte er natürlich mit solchen Situationen schon deutlich dichter dran sein können, aber das eben als neue Qualität. Und was auch noch auffällt bei City, nicht mehr nur der Flachpass ist von Pep Guardiola erlaubt, die Spieler dürfen ab und an sogar mal dribbeln und, wenn es unbedingt sein muss, auch mal hochspielen.
Ja, das ist mir aufgefallen, auch bei Ederson im Tor, der auch ziemlich bekannt dafür ist, dass er sehr starke Abschläge spielt. Also anscheinend hat Guardiola aus der Sache mit Claudio Bravo gelernt und ist da ein bisschen flexibler geworden, was die Spielweise angeht. Hauptsache erfolgreich.
Pep Guardiola 2.0, wenn der bei Bayern München damals jemanden gesehen hat, der ins Dribbling ging, dann ist der explodiert an der Seitenlinie. Aber mittlerweile auch da ein bisschen umgedacht. Genau, wir schauen nochmal dann auf weitere Spiele. Huddersfield gegen Leicester 1:1. Wie bewertest du den Saisonstart von Huddersfield?
Natürlich eine absolut positive Überraschung. Also Wagner als Trainer macht da weiter, wo er in der zweiten Liga aufhörte. Man spielt mutig nach vorne, man sucht den Ballbesitz, man sucht den Ball und übernimmt Verantwortung. Es ist noch sehr früh in der Saison. Momentan steht man auf einem stolzen Platz 6. Aber ich denke mal, auch weil der Kader sehr dünn ist, da wird man auf jeden Fall noch etwas abstürzen. Ja, wenn man seiner Devise treu bleibt und nicht zu viele Verletzungen hinnehmen muss, dann wird man auf jeden Fall gute Chancen haben, den Klassenerhalt zu schaffen. Und ich denke mal, das wäre auf jeden Fall auch ein Riesenerfolg für die Mannschaft.
Außerdem schlägt Newcastle Stoke mit 2:1. Bournemouth gewinnt gegen Brighton mit 2:1. Und auf Crystal Palace und Southampton sollten wir noch eingehen. Palace verliert 0:1 zu Hause mit neuem Trainer, mit Roy Hodgson, der ja den glücklosen Frank de Boer ersetzt hat. Neuer Trainer, alte Probleme. Gut, viel konnte Hodgson jetzt auch noch nicht in der kurzen Zeit ändern.
Ja, keine Frage. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte gerne gesehen, dass Frank de Boer auch noch etwas Zeit bekommt. Crystal Palace, klar, Negativrekord in der Premier League-Geschichte, 0 Punkte und 0 Tore nach 5 Spieltagen, ist natürlich heftig. Allerdings sollte beziehungsweise den Verantwortlichen auch bewusst gewesen sein, dass man mit Frank de Boer etwas mehr Anlaufzeit benötigt. Man war immer als große Kick-and-Rush-Mannschaft bekannt, zerstören und hoch und weit auf Benteke. Und Frank de Boer sollte und wollte dort etwas mehr das Fußballspielen aufleben lassen. Und ist ja klar, dass sowas auch Zeit braucht. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt erfolgreich gewesen wäre, aber wenn man so einen Schritt schon angehen möchte, dann sollte man dem auch etwas Zeit lassen. Und ja, Hodgson, da wird die Entwicklung zumindest spielerisch wahrscheinlich jetzt wieder zurückgehen auf ergebnisorientierten Fußball, und ich denke mal, aufgrund der Qualität sollte Crystal Palace schon einen Weg finden, da unten rauszukommen.
Also bei Frank de Boer kann man ja auf jeden Fall sagen, Ähnliches ist ihm ja schon bei Inter Mailand zum Verhängnis geworden, beziehungsweise nach kurzer Zeit wurde er da ja auch dann schon entlassen. Ich glaube, bei beiden Clubs hat er sich jeweils rund 80 Tage, so um den 80-Tage-Satz, so rum gehalten. Also der kriegt nie eine große Chance.
Ja, also wäre es auch mal spannend zu wissen, was hinter den Kulissen so passiert. Laut der BBC waren es jetzt nicht nur die sportlichen Aspekte, sondern man hat so ein bisschen das Vertrauen in ihn verloren. Ich weiß jetzt nicht genau, woran es lag. Es gab anscheinend unterschiedliche Meinungsauffassungen und man hatte Zweifel an seinen taktischen Methoden, an seinen Trainingsmethoden. Also vielleicht ist das etwas, was den Verantwortlichen dann auffiel. Allerdings würde man auch meinen, dass man sowas auch im Vorfeld klärt, beziehungsweise sich über die Herangehensweisen vorher einig wird, ehe man dann die Zusammenarbeit natürlich ja, besiegelt.
Also sind wir gespannt, ob Roy Hodgson etwas bewirken kann, ob er Crystal Palace rettet, auch wenn der Ansatz, wie Chris eben schon gesagt hat, natürlich dann ein anderer ist als bei Frank Dipper. Wir schauen noch mal kurz auf die Tabelle. Man City und Man United also mit jeweils 13 Punkten vorne auf Platz 1 und Platz 2. Dritter Chelsea 10 Punkte, vierter Newcastle 9 Punkte, fünfter Tottenham punktgleich mit Huddersfield und Burnley und Liverpool und Southampton und West Brom und Watford. Also ein sehr, sehr breiter ja, Platz um oder vierter Platz, der dann eben nur durch die Tordifferenz getrennt ist. Und wenn wir ans Ende gucken, Crystal Palace, keine Tore, keine Punkte nach 5 Spielen abgeschlagen. Momentan 3 Punkte hinter Bournemouth auf 19, Everton mit 4 Punkten, punktgleich mit West Ham, Brighton, Leicester auf dem 18. Platz, die anderen durch die bessere Tordifferenz dann ein wenig weiter oben. Wir werden weiter dranbleiben an der Premier League, drüber sprechen hier in der Sportshow auf meinsportradio.de im 90-Plus-Format sozusagen. Und natürlich könnt ihr auch alles nachlesen bei den Kollegen von 90-Plus im Internet bei Chris McCarthy und seinen Kollegen. Chris, für heute vielen Dank.
Vielen Dank.
90-Plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.